Liebe Geschwister aus der Gemeinde Wolfratshausen, ich bin froh, dass ich heute hier bei euch sein darf. Das letzte Mal, als ich auf den Weg mich gemacht habe in eine Gemeinde, da bin ich etwas, bin ich zurückgekommen, da ist mal was passiert auf der Rückfahrt. Und zwar von der Gemeinde Hof bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich einen Unfall gehabt, einen schweren Unfall auf der A9, auf der Überholspur und habe dort zwei Autos erwischt. Und wenn man so etwas erlebt, dann ist das natürlich nicht schön, ganz im Gegenteil. Aber das sorgt dann auch immer dafür, dass man auch immer sich ein paar Gedanken macht und dass man manchmal auch ein paar Dinge zurechtdrückt in seinem Leben und nochmal darüber nachdenkt, was ist eigentlich wirklich wichtig und was ist nicht so wichtig. Und ich bin sehr, sehr froh, dass weder mir noch den anderen Personen in den anderen Fahrzeugen auch etwas passiert ist, sondern wir sind alle heil davon gekommen. Und da bin ich Gott sehr dankbar und bin auch sehr froh, dass ich heute hier sein kann in Wolfratshausen. Und bin eigentlich auch froh, dass ich heute nicht so einen langen Weg hatte. Ich komme aus München, ja, das ist dann nicht so weit, zwar aus dem Nordwesten von München, das ist dann auch nochmal eine Dreiviertelstunde, aber das geht. Ja. Von dem hatte ich heute eine gute Fahrt. Ihr Lieben, ich würde noch ganz kurz was zu meiner Person sagen. Nicht jeder kennt mich, aber ein paar Gesichter kenne ich schon und komme mir bekannt vor. Deswegen sage ich ein paar Worte zu mir, damit ihr wisst, wen ihr vor euch habt. Ja, ich bin der Martin Böhnhardt und ich bin eigentlich ein Franke aus Forchheim. Dort bin ich geboren und aufgewachsen, habe dort eine lange Zeit meines Lebens verbracht und habe nach meiner Schulzeit Zivildienst, ja, da gab es noch, ich war noch einer derjenigen, ja, Zivildienst geleistet in Bad Aibling, in unserem adventistischen Altersheim und habe dort eine wunderschöne Zeit gehabt. 13 Monate war ich dort, habe meine Großeltern dort ein bisschen besser kennenlernen können, die vorher in Berlin gelebt haben und dort endlich mal in meiner Nähe waren. Und nach dieser Zeit habe ich noch so ein paar Experimente gemacht, beruflicher Natur, und überlegt, wo soll mein Leben eigentlich hingehen und wo möchte ich denn hin. Und irgendwann habe ich die Frage ernst genommen und habe dann mich tatsächlich mit der Frage beschäftigt und viele Menschen gefragt, Gott gefragt, was ist denn mein Weg, wo möchte Gott mich denn hinhaben? Und dann habe ich diesen Gedanken und diesen Wunsch verspürt und auch diesen Ruf gehört von Gott, dass er gesagt hat, Martin, warum studierst du nicht Theologie, warum bist du nicht Prediger? Und von diesem Moment an hatte ich immer einen großen Wunsch, auch das zu tun. Und so habe ich mich dann dazu entschlossen, nach Bogenhofen zu gehen, wo ich einen netten Menschen kennengelernt habe, der auch hier ist, der Robert. Mit dem haben wir einige Jahre auch zusammen studiert. Und nach der Zeit in Bogenhofen, das waren 4 Jahre, bin ich nach Friedensau gegangen, habe dort meinen Theologie-Abschluss gemacht und bin dann nach Augsburg gekommen als Praktikant, Predigerpraktikant, in der Gemeinde Augsburg und Dillingen und im Jahr 2013, im Frühjahr, kam dann irgendwann ein Anruf, ja, und dann kam der Ruf in die Bayerische Vereinigung und dem habe ich zugestimmt und somit bin ich heute, ich sag's nochmal, der Schatzmeister und der Jugendabteilungsleiter der Bayerischen Vereinigung und in der Funktion habe ich jetzt auch das Vorrecht, ja, ist ja auch ein Vorrecht, wirklich auch so Gemeinden zu besuchen und dort auch mal Gemeinden kennenzulernen. Und es ist wirklich spannend und es ist wirklich interessant, auch die Gemeinden kennenzulernen, auch die Unterschiedlichkeiten und trotzdem auch zu wissen, dass in so vielen Städten in Bayern und in Deutschland und eigentlich auf der ganzen Welt es Adventgemeinden gibt. So kleine Oasen in dieser Welt. Es dürften ein paar Gemeinden mehr sein, es könnten auch weniger sein. Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir so viele Geschwister und so viele Gemeinden haben. Vielleicht nochmal ein Satz, auch als Schatzmeister. Ich bin auch sehr froh, wir haben jetzt auch gerade so die Zahlen vom vergangenen Jahr bekommen und bin auch sehr froh zu sehen, dass wir in Bayern und eigentlich deutschlandweit, muss ich sagen, sehr gesegnet sind von unseren Geschwistern, die wirklich treu ihre Gaben geben, ihren Zehnten zahlen. Und das ist wirklich bewegend zu sehen, wie Geschwister auch wirklich geben und wie gebefreudig sie sind. Das passt ja auch zur Lektion, was wir heute auch ein Stück thematisiert haben. Was ich auch interessant fand, das war zu hören, dass ihr euch offensichtlich auch sehr engagiert, und zwar auch über unsere Landesgrenze hinaus, Richtung Afrika. Das finde ich wirklich toll. Also das finde ich wirklich schön. Und ich werde mich dem Gebetsanliegen auch anschließen und finde es auch wirklich ganz toll, was ihr macht. Und auch das Engagement finde ich auch sehr schön. Ja, ich komme zu meiner Predigt, zu meiner Verkündigung. Und vorneweg möchte ich nochmal erwähnen, da ich mal auch während meines Studiums das Vorrecht hatte, mal an einer archäologischen Ausgrabung in Jordanien teilzunehmen, das mich sehr geprägt hat und mich sehr begeistert hat, ja, habe ich so ein gewisses Interesse auch manchmal für Archäologie. Es könnte mehr sein, habe nicht so wahnsinnig viel Zeit. Aber eine Sache hat mich dann doch auch immer fasziniert. Das waren immer so bestimmte archäologische Ausgrabungsgegenstände oder so. Und heute möchte ich euch mal zu Beginn erzählen von einer Stele, die man gefunden hat, einer Mesha-Stele. Vielleicht sagt euch der Name Mesha etwas, ein moabitischer König. Und diese Mesha-Stele, die hat man gefunden, und zwar im Jahr 1868 von einem deutschen Missionar namens Klein. Heute ist diese weltberühmte Stele im Louvre in Paris. Und diese Stele enthält einen Siegesbericht von diesem König. Und es ist ja so, dass wenn ein damaliger König einen Bericht abgegeben hat, dann hat er natürlich immer nur die positiven Sachen formuliert, ja, und die negativen natürlich weggelassen. Und er hat einfach so einen Siegesbericht abgegeben. Und das Spannende ist nicht nur, dass dieses Stück wirklich sehr alt ist, sondern dass auch auf dieser Stele das Volk Israel, der König von Israel Omri, namentlich erwähnt wird. Interessanterweise auch dieses Tetragramm von Jahwe, also dieses JHWH, was sehr spannend und sehr interessant ist. Warum erzähle ich das? Ich möchte heute mit euch über einen Text nachdenken, der möglicherweise mit dieser Stele zu tun hat. Also es gibt Forscher, die sagen, möglicherweise wurde diese Stele gemeißelt besser gesagt, wahrscheinlich recht kurz nach diesem Ereignis, das ich mit euch heute anschauen möchte. Wenn man nun den Inhalt dieser Stele, und ich sage einfach nur mal diesen Begriff Siegesbericht, ja, vergleicht mit der Geschichte, die da passiert ist, ist es nochmal sehr spannend. Mehr verrate ich momentan mal nicht, aber vielleicht macht es ja auch ein bisschen neugierig, ja, im Bereich Archäologie, und wer zu Hause Internet hat, der kann vielleicht auch mal diesen Text googeln, also im Internet suchen, ja, von dieser Stele. Das würde jetzt zu lang dauern, das alles vorzulesen, aber ich komme nochmal drauf zurück. Vor einigen Jahren gab es eine Niederländerin, die eine Gefängnisinsassin war. Diese Frau, die hat sich da aber nicht wohlgefühlt im Gefängnis. Und was macht man, wenn man sich in einem Gefängnis befindet und man sich nicht wohlfühlt? Entweder man harrt aus oder man versucht sich die Zeit schöner zu vertreiben oder, und darum geht es hier, man versucht aus dem Gefängnis auszubrechen. Nun mittlerweile ist es nicht mehr so, wie man das vielleicht noch kennt aus den alten Geschichten, dass man vielleicht eine kleine Feile oder eine Säge im Kuchen eingebacken hat und dann bringt man das dort rein und dann findet es raus und dann sägt man sich frei. Das funktioniert so mittlerweile nicht mehr, aber dieser Frau ist etwas gelungen, was wirklich beeindruckend war. Nun, ihre Tat war sicherlich nicht gut, dennoch war es beeindruckend, was sie getan hat. Nämlich hat sie in mühseliger Kleinstarbeit und einer monatelangen Arbeit einen Tunnel aus dem Gefängnis gegraben, nur mit einem Löffel. Sie hatte einen Löffel und hat es geschafft, mit diesem Löffel heimlich einen Tunnel zu graben, aus dem sie fliehen konnte. 4 Wochen hat sie draußen verbringen können und dann wurde sie aber wieder gefasst und wurde wieder eingesperrt, wohl auch zu Recht. Was mich an dieser Geschichte interessiert und auch fasziniert ist, dass jemand diese Konstanz hat und diese Stetigkeit und diesen Eifer, mit einem kleinen Löffel einfach diesen riesengroßen Tunnel zu graben. Über monatelange Arbeit. Wie viel Geduld braucht das? Auch was für einen Ansporn ist da notwendig, wenn man bedenkt, dass diese Frau eigentlich nur noch 22 Monate gehabt hätte in diesem Gefängnis und dennoch wollte sie unbedingt raus, denn sie suchte die Freiheit. wie groß war ihr Antrieb? Ja, dieser Frau hat eben dieser kleine Löffel die Freiheit geschenkt. Und das hat mich zum Nachdenken angeregt und möchte mit euch heute in dieser Geschichte, die wir betrachten, auch vor allem in dem letzten Teil über einen wertvollen Gedanken nachdenken, so wie ich denke. Und das hat auch mit dem Buddeln zu tun, mit dem Graben. Und jetzt aber lade ich euch ein, mit mir die Bibeln aufzuschlagen. Und zwar ins Alte Testament, 2. Könige, Kapitel 3. Und dort lese ich mit euch ab Vers 4. Ich lese mal ab Vers 1. Nee, entschuldigt, ich lese ab Vers 4 bis Vers 9. Und da heißt es: Und Mesha, das ist eben dieser König aus dieser Stele, die ich eingangs erwähnt habe. Und Mesha, der König von Moab, war Schafzüchter und lieferte dem König von Israel 100.000 Lämmer und 100.000 ungeschorene Widder als Tribut. 2. Könige 3, ich bin jetzt bei Vers 5. Und es geschah, als Ahab gestorben war, da brach der König mit Moab mit dem König von Israel. Nun zog der König Joram, der Nachfolger von Ahab, in jener Zeit von Samaria aus und musterte ganz Israel. Und er ging hin und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen: Der König von Moab hat mit mir gebrochen. Willst du mit mir gegen Moab in den Kampf ziehen? Und er sagte: Ich will hinziehen, ich bin wie du, mein Volk wie dein Volk, meine Pferde wie deine Pferde. Und er sagte: Welchen Weg sollen wir hinaufziehen? Er sagte: Den Weg durch die Wüste Edom. So zogen der König von Israel und der König von Juda und auch der König von Edom aus. Und als sie nun einen Umweg von 7 Tagesreisen gemacht hatten, gab es kein Wasser mehr für das Heer und für das Vieh, das in ihrem Gefolge war. Soweit mal der erste Textabschnitt. Was lesen wir hier? Wir lesen hier von einer Rebellion des Volkes Moab. Es ist eine Geschichte und hier handelt es von dem König, dem israelitischen König Joram, der lebte von ungefähr 850 bis 840 vor Christus. Dort regierte er in dieser Zeit. Er war der König von Israel und er war einer der Söhne Ahabs. Und Ahab kennen wir vielleicht, ja? Die fleißigen Bibelleser, die kennen die Geschichten von Ahab und wissen, dass Ahab kein besonders guter König war, zumindest in den Augen Gottes nicht. Er diente dem Baal, er warf sich sogar vor ihm nieder, er machte eine Aschera und so heißt es in 1. Könige 15, er reizte Gott zum Zorn mehr als alle Könige in Israel vor ihm. Und das ist dieser König, der hier beschrieben wird. Und dieser König und eigentlich schon sein Vater, nämlich Omri, das ist derjenige, der in der Stele erwähnt wird, er hat dieses moabitische Volk unterjocht und hat es dazu gezwungen, jährlich Tribut abzugeben. Also 100.000 Schafe und 100.000 Widder mussten die Moabiter jedes Jahr abgeben an Ahab. Und das war nicht wenig. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Mesha, dieser König von den Moabiter, irgendwann gedacht hat, das kann nicht wahr sein und ich will mich da lösen von dieser Sache. Und in dem Moment, wo Ahab gestorben ist und dann auch sein erster Sohn Ahasia gestorben ist und dieser Joram an die Macht kam, da hat Mesha die Situation erkannt und hat gesagt, ich löse mich von diesem Tributpflicht und ich mache da nicht mehr mit. Und vor dieser Situation stehen wir jetzt. Während Ahab kein guter König war, ein böser König war, und sein Sohn Ahasia auch kein guter König war, heißt es über diesen Joram, um den es ja auch jetzt hier mitgeht, dass auch er böse war in den Augen des Herrn, und dann heißt es doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, weil er den Gedenkstein des Baal beseitigte. Wenn man diese Geschichte jetzt liest und auch diese Person betrachtet, dann ist es interessant, weil man immer so die Frage hat, wo steht eigentlich dieser Joram? Ist er jetzt auf der guten Seite oder ist er doch auf der bösen Seite? Und dann ist er auf der bösen Seite und dann hat er doch vielleicht mal so Gedanken, Mensch, irgendwas läuft nicht richtig. Und er steht so zwischen den Stühlen, hat man hier den Eindruck. Nun, Ahab ist gestorben, die Rebellion des Volkes Moab geht los, König Mescha lehnt sich auf und sie verweigern die Abgabe dieser Tiere. Und der König von Israel, Joram, jedoch, er pocht auf sein Recht. Er will darauf nicht verzichten. 200.000 Tiere jedes Jahr und möglicherweise auch noch viele andere Dinge, die dann obendrauf noch dazu kamen, darauf konnte, ja darauf wollte er nicht verzichten. Und so hatte er einige Überlegungen. Welche Strategien gibt es? Wie könnte er dafür sorgen, dass er die Moabiter weiter unterjocht oder dass sie weiterhin tributpflichtig bleiben? Und er kennt da nur diesen einen Weg, Joram, der Krieger, er zieht in den Krieg. Er will gegen dieses Volk in den Krieg ziehen und sieht das also den einzigen Weg, die einzige Möglichkeit, hier wieder die Sachen gerade zu rücken. Wir lesen davon, dass er mal so schaut, wie sein Heer bestückt ist, wie viel Krieger er hat. Vergleicht das mit den Zahlen und mit den Informationen, die er hat über das moabitische Volk. Er merkt, es reicht nicht. Und so geht er zu Mitstreitern, ja zu Ratgebern. Wir haben heute im Bibelgespräch auch darüber gesprochen, über die Weisen. Und dass es doch auch gut ist, sein Ohr zu den Weisen zu richten. Und auch hier hat letztlich Joram Mitstreiter, vielleicht auch Ratgeber. Und da gibt es den Adolf Friedrich Ludwig Freiherr von Knigge, der mal gesagt hat, die Menschen, wenn sie dich um Rat fragen, sind gewöhnlich schon entschlossen zu tun, was ihnen gefällt. Das ist nicht oft so. Man sucht sich dann oft auch den Rat bei denjenigen, wo man weiß, wie der Rat auch wahrscheinlich aussehen wird. Und so verbündet er sich mit denjenigen, mit den anderen Königen, den anderen Stämmen, Juda und Edom. Und gemeinsam haben sie diesen Plan und sie wollen in den Krieg ziehen. Und hier heißt es nun, und das ist sehr wichtig im weiteren Geschehen, sie überlegen, welche Route sollen sie denn einnehmen? Welchen Weg sollen sie denn gehen? Wie sollen sie denn dieses Volk am besten, am klügsten, am strategisch sinnvollsten schlagen? Und diese Superstrategen kommen zu der Erkenntnis, am besten, wir ziehen durch die Wüste. Wir ziehen durch die Wüste. Und das ist ihr Plan hier gewesen. In der Literatur liest man über Für und Widers für diesen Weg, der sich ja jetzt dann irgendwann auch als sehr nachteilig herausstellt, wie wir schon gelesen haben. Vielleicht ein kluger Plan, vielleicht eine gute Strategie mit einer hohen militärischen Tücke und trotzdem endet es dann doch schnell und völlig unerwartet. Sie zogen los, hatten einen Plan, aber sie haben eine Sache vergessen bei der Geschichte. Bis zu diesem Punkt, bis zu diesem Moment lesen wir nichts darüber, dass weder Joram noch die anderen Könige oder einer seiner Kollegen oder Berater, wer auch immer, auch nur einmal Gott gefragt hat. Keiner dieser Menschen hat Gott um Rat gefragt und hat gefragt, Gott, was sagst du dazu? Welchen Weg sollen wir gehen? Wie sollen wir das machen? Wie können wir für unser Recht sorgen? Was machen wir hier? Das haben sie nicht getan. Sie sind losgegangen, ohne Gott zu fragen. Ihr Plan war gut genug, so dachten sie vielleicht. Da braucht man keinen Gott. Und so ziehen sie durch die Wüste Edom. Und so sind sie marschiert. Und ich stelle mir das so vor, dass sie kriegswillig waren und sie waren bis auf die Zähne bewaffnet. Ihre Schwerter und ihre Schilde haben geklappert und sind marschiert und fast gerannt und sie waren eifrig und sie waren stark und sie waren geschult militärisch. Und irgendwann schreit plötzlich einer aus der Truppe der ganzen Soldaten, hey, unser Wasser ist ausgegangen. Wir haben kein Wasser mehr. Und so steht man in der Wüste da und hat nichts mehr. Was für ein Plan, das weiß man doch, in der Wüste gibt es sehr wenig Wasser. Liebe Geschwister, vielleicht kennen wir das manchmal auch, wenn wir ehrlich sind in unserem Leben. Da haben wir Pläne, da haben wir Gedanken, da haben wir Dinge, die wir tun wollen in unserem ja, vielleicht im Privatleben, manchmal auch im beruflichen oder auch im Gemeindekontext. Und manchmal stehen auch wir, selbst wenn wir uns in der Gemeinde treffen, manchmal auch vor der Herausforderung, nicht unbedingt Gott mit einzubeziehen in diese Geschichten. Aber dabei ist es doch so wichtig. Auch im Privaten erleben wir das manchmal. Wir haben Ideen und Pläne, wir haben Tatendrang, wir haben Engagement, Einsatz und Willen. Und wir haben Strategien und Schlachtpläne. Und plötzlich stellen wir fest, wir sind in der Wüste und wir können nicht mehr. Wir sind ausgelaugt. Durststrecke. Ich glaube, dass wir das öfter mal haben, so eine Durststrecke. Und interessant ist, wie die Könige hier nun reagieren. Und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, von der wir lernen können. Zum einen auf jeden Fall, dass wir doch vor unseren Zielen und Plänen einfach auch mal Gott befragen. Dass wir doch mal fragen, hey, was ist eigentlich der Weg, den du mit uns vorhast? Welchen Weg wünschst du dir denn für unser, für mein Leben in bestimmten Situationen? Ich glaube, dass diese Frage immer eine gute und wichtige Frage ist. Ich mach's mal konkret. Vielleicht hast du in deinem Leben, in der jetzigen Situation etwas, wo du eine Entscheidung treffen musst. Und ich rede jetzt hier nicht über den Klamotteneinkauf am Montag. Ja, ob es jetzt die blaue, grüne oder rote Hose ist oder so. Sondern wirklich, vielleicht gibt es noch entscheidende Dinge in deinem Leben und du stehst vor einer Entscheidung. Dann möchte ich motivieren, Gott zu fragen und ihn zu bitten, dir zu helfen, eine richtige Entscheidung zu treffen. Nun, hier stehen sie nun und wissen nicht weiter, sind in der Wüste und der Text geht weiter. Ab Vers 10, ich lade euch ein mitzulesen. Da heißt es nun in 2. Könige 3, ab Vers 10, da sagte der König von Israel, wehe, der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Vers 11, Josaphat aber sagte, ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können? Da antwortete einer von den Dienern des Königs von Israel und sagte, Elisa ist hier, der Sohn des Schaphat, der Wasser über Elias Hände goss. Und Josaphat sagte, das Wort des Herrn ist bei ihm. Da gingen der König von Israel und Josaphat und der König von Edom zu ihm hinab. Und Elisa sagte zum König von Israel, was habe ich mit dir zu tun? Geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel aber sagte zu ihm, nein, hat doch der Herr diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Heißt es, hat doch der Herr uns hierher geführt, damit wir in die Hände Moabs geführt werden. Und dann Vers 14, da sagte Elisa, so wahr der Herrscher lebt, vor dem ich stehe, für wahr, wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, so würde ich dich weder anblicken noch beachten. Harte Worte und deutliche Worte eines Elisa. Also Elisa war schon ein Typ, war schon eine Gestalt. Ich finde es nun hier völlig interessant, was hier passiert. Ja? Die Reaktion in der Könige von Joram. Wehe, der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Oder in der moderneren Neues-Leben-Übersetzung heißt es, der Herr hat drei Könige hergebracht, nur damit Moab uns besiegt. Ist das richtig? Steht denn sowas in der Bibel? Kann man wirklich sagen, dass Gott so etwas getan hat? Und auch hier möchte ich die Brücke ganz schnell schlagen in unsere Gegenwart. Denn so etwas habe ich so häufig erlebt. Und ich erlebe das, dass das einfach auch eine Gefahr ist für uns selbst. Schnell mal solche Gedanken zu führen und solche Gedanken zu haben. Wie schnell sind wir dabei, wenn uns etwas passiert, Gott für irgendwelche Sachen verantwortlich zu machen? Wie schnell passiert es, dass wenn ich etwas mache, zum Beispiel dieser Autounfall, den ich hatte, dass ich auf der Autobahn stehe, links auf der Überholspur, ich steige aus und frage, Gott, warum musste mir das jetzt passieren? Anstatt darüber nachzudenken, ob ich vielleicht doch hätte langsamer fahren können oder vielleicht verantwortungsbewusster fahren oder besser aufpassen, sondern die Schuld in dieser Hinsicht auch mal bei mir zu suchen. König Joram ist hier derjenige, der die Schuld sofort bei Gott sucht. Warum hast du das gemacht, Gott? Warum hast du das zugelassen? Warum bestrafst du mich? Zorn Gottes wird sofort herbeigesehen und schon sind wir bei dem Gericht, den Gott über das Volk Israel hier verhängt. Gott will, dass wir sterben, so sein Gedanke. Aber wisst ihr, ich finde das unfair. Ich finde das nicht fair, wenn man so denkt. Denn Gott hat doch diesem Joram nicht diese Pläne in den Kopf gelegt, oder? Hat Gott ihm geraten dazu, in diese Wüste zu gehen, durch die Wüste zu ziehen in Edom? War Gott derjenige, der ihnen die Wasserflaschen ausgeleert hat, dafür gesorgt hat, dass sie nichts mehr zu trinken haben? Oder war es am Ende nicht doch einfach ihre eigene Schuld? Nehmen wir es mal bei diesem Wort, ihre eigene Schuld. Warum hat er nicht so reagiert? Warum hat er nicht gesagt, warum haben wir vergessen, genug Wasserflaschen einzusammeln? Oder warum haben wir Gott nicht unsere Pläne einbezogen? Oder noch besser, warum habe ich Gott nicht mit einbezogen? Liebe Geschwister, ich möchte sagen, worum es mir nicht geht bei dieser Aussage, bei diesem Gedanken. Und das ist mir auch ganz wichtig. Mir geht es nicht darum, dass ich sage, wir dürfen keine Kritik vor Gott üben. Ich glaube, wir dürfen das. Ich glaube, wir dürfen klagen, das meine ich. Ich glaube, wir dürfen unsere Klagen, unsere Sorgen und unsere ehrlichen Fragen vor Gott bringen. Ich glaube sogar, dass das wichtig ist. Denn wir haben doch oft Fragen. Und wir haben doch oft Sorgen. Und wir wundern uns manchmal. Ich kenne eine Situation in meinem Leben, da habe ich bis heute eine ganz große Frage. Eine Frage, wo ich mich frage und zu Gott gebetet habe und mit ihm gerungen habe, Gott, warum hast du in dieser Situation nicht eingegriffen? Warum hast du hier nicht geholfen? Das hätte mir, das hätte uns allen so gut getan. Es wäre ein Wunder gewesen, was wir alle gesehen hätten und das hätte einem Menschen das Leben gerettet. Und warum hast du hier nicht eingegriffen? Ich glaube, und das will ich mit Ausrufezeichen sagen, es ist in Ordnung, solche Fragen an Gott zu stellen. David im Übrigen ist uns hier ein echtes Vorbild. David stellt genau diese Fragen. Und es ist wichtig, eben zu Gott zu kommen und sich nicht die Fragen in sich hineinzudenken, sondern wirklich ganz ehrlich und ganz aufrichtig Gott zu fragen mit der Bitte, Gott, erkläre mir das. Und manchmal erklärt das bis zum Ende des Lebens nicht. Und dann können wir darauf vertrauen und darauf hoffen, dass Gott eines Tages eine Antwort geben wird, die wir verstehen können. Aber hier in dieser Geschichte, in dieser Situation, geht es mir um ein anderes Klagen. Mir geht es hier um ein Verurteilen und etwas, was wir in der Gesellschaft oft erleben. Warum hat Gott diesen Tsunami über das Land geschickt? Warum sorgt Gott dafür, dass es Hungersnot in Afrika gibt? Warum macht Gott das und das? So gibt es viele Menschen, die eigentlich nie über Gott nachdenken, nie groß an Gott geglaubt haben, aber in solchen Situationen, wenn sie Leid sehen, sofort sagen, ah, siehst du mal, und ihr glaubt an einen Gott und der soll auch noch liebevoll sein. Anstatt, dass wir einfach mal überlegen, warum es diesen Tsunami gibt, ob es vielleicht damit zu tun haben, dass wir unsere Umwelt kaputt machen bis zum Gehtnichtmehr. Dass wir unsere Umwelt an unsere Grenzen bringen und wahrscheinlich Gott derjenige ist, der gerade die Welt noch so zusammenhält, weil die sonst vielleicht sogar schon gar nicht mehr existieren würde. Weil wir diejenigen sind, die mit unserem Reichtum, mit unserem Überfluss die Menschen in der dritten Welt, nämlich in Afrika und so, ausnutzen und ausnehmen. Und da liegt die Verantwortung bei uns Menschen, bei mir, bei uns, bei der Industrie, bei den Reichen und eben nicht bei Gott. Gott ist nicht derjenige, der dafür sorgt, dass es den Menschen schlecht geht. Es ist diese Warum-Frage, die in Ordnung ist, an Gott zu stellen, aber dieses Überhebliche und dieses Verurteilende, das finde ich ganz schwierig. Ich finde interessant, hier nun Joram zu vergleichen mit Josaphat. Während Joram nun die Schuld bei Gott sucht, ist Josaphat der König, der Ähnliches erlebt, der auch mitgezogen ist, aber dann zu Gott kommt. Und er ist es, der die Frage stellt, gibt es denn keine Propheten in diesem Land? Er sucht nach Rat, er sucht nach Hilfe in dieser Situation, in dieser Wüste, in dieser Durststrecke, in der wir uns manchmal auch befinden. Und das gibt mir auch Mut. Denn wir kennen das doch auch, diese Durststrecken in unserem Leben. Und das macht mir Mut, in solchen Situationen mich einfach zu Gott zu wenden und sagen, Gott, hilf mir. Ob ich Schuld daran habe oder nicht, ob ich versagt habe oder nicht, darum geht es gar nicht. Ich soll mich in meiner Situation an Gott wenden und er kann und er wird mir helfen. Bin ich ein Joram, ein Jammerer, der die Schuld immer bei den anderen sieht, bei den Geschwistern, bei der Gemeinde, bei der Gemeindeleitung, der Institution, dem Staat, der Gesellschaft oder bei Gott? Oder bin ich vielleicht ein Josaphat, der Ähnliches erlebt hat, aber instinktiv erkennt, jetzt brauche ich Gott. Jetzt brauche ich Gott. Nun, die Geschichte, die geht weiter. Und die wird richtig spannend. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Geschichte erinnert, wenn ihr die Bibel durchgelesen habt, aber das ist wirklich eine wahnsinnig spannende und sehr lehrreiche und interessante Geschichte. Ich lese weiter, 2. Könige 3, Abvers 15. Und es heißt hier, Abvers 15, und nun holt mir einen Saitenspieler, das sagt Elisa, das ist schon interessant, ja. Und es geschah, als der Saitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn und er sagte, so spricht der Herr, mach in diesem Tal Grube an Grube. Ich wiederhole das nochmal. Da heißt es, macht in diesem Tal Grube an Grube. Und hier sind wir wieder beim Buddeln, beim Graben. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen, und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen, sodass ihr trinken könnt, ihr und eure Herden und euer Vieh. Und das ist noch zu gering in den Augen des Herrn, er wird auch Moab in eure Hand geben. Und ihr werdet jede befestigte Stadt und jede auserlesene Stadt schlagen und werdet alle guten Bäume fällen und alle Wasserquellen verstopfen und jedes gute Feld mit Steinen verderben. So heißt es hier bis in Vers 19. Das sind ja auch dramatische Worte. Gemeinsam gehen sie also zu Elisa und Elisa hat dieses Wort Gottes für sie. Endlich haben sie um Rat gefragt. In dieser Situation, in diesem Schlamassel, mitten in dieser Wüste, in dieser Durststrecke, hilft ihnen Gott. Obwohl sie nichts vorzuweisen haben, obwohl sie es nicht verdient haben, aber trotzdem ist Gott gnädig und bei ihnen. Er hilft ihnen. Und das ist eine schöne und eine gute Nachricht. Und das auf eine so spannende und auf so eine kreative Art und Weise. Nämlich, er sagt zu ihnen, buddelt, grabt Gruben. War das die Reaktion, die man erwartet hat? Wenn man gerüstet ist? Wenn man die Waffenrüstung angelegt hat? Wenn man bereit ist zu kämpfen? Die Dolche und die Messer in den Zähnen? Und einfach nur losrennen will? Dann sagt Gott, lasst mal alles liegen, schnallt mal alles ab, nehmt euren Löffel, zumindest eure Schaufeln, und grabt Gruben. Nein, das haben sie nicht erwartet. Das waren Kämpfer, das waren Krieger. Aber sie sollten hier einfache Löcher in den dreckigen, staubigen, trockenen Boden graben. Sie hätten sich wahrscheinlich etwas anderes gewünscht. Aber sie taten es. Sie zogen nicht in den Krieg, nein, sie gruben Löcher. Es ist schon kurios, was Gott hier von diesen Menschen verlangt. Und auch hier, muss ich gestehen, sehe ich viele Parallelen zu mir, zu meinem Leben und zu unserer Wirklichkeit in der heutigen Zeit. Gott hat manchmal Pläne mit uns vor, die wir so nicht verstehen können. Und Gott hat manchmal Dinge vor, die wir nicht nachvollziehen können. Und die Wege, die Gott hat, die wissen wir nicht, die kennen wir nicht. Und manchmal wundern wir uns und wir laufen uns und verstehen nicht, was Gott von uns möchte und von uns fordert in diesem Moment. Manchmal ist es so, dass wir erst, wenn wir zurückblicken, vielleicht habt ihr es auch erlebt in eurem Leben, dass wir dann erkennen, auf welche geniale Weise Gott eigentlich mein Leben geführt hat, wo ich in der Zeit davor ganz große Schwierigkeiten und Fragezeichen hatte. Sind wir Christen vielleicht am Ende Löcher in den Sandbuddler? Meine These und meine Behauptung ist, und das sagt mir dieser Text, ist, ja, wir Christen, wir sind Löcher in den Sandbuddler. Und ich möchte ja mal was erzählen von meiner Vergangenheit, was ich so erlebt habe, als ich Theologie studiert habe und während des Studiums macht man sich ja viele Gedanken über das, was man mal machen wird. Und man ist ja noch voll in der Theorie und man studiert und liest viele Bücher und dann lernt man Hebräisch und Griechisch und all diese Sachen, aber ist mit dem Kopf dann oft doch schon ganz weit vorne in der Zukunft. Und hatte ich große Pläne. Und ich habe das auch mit so manchen besprochen und habe gesagt, wenn ich nach Augsburg komme, dann werde ich die Stadt revolutionieren. Jeder Zweite wird Adventist werden. Ach, vielleicht jeder Dritte oder jeder Vierte. Aber es muss sich was tun, es muss sich was bewegen und gemeinsam werden wir die Stadt verändern und es wird sich so viel tun. Und dann bin ich nach Augsburg gekommen und ich war voller Tatendrang und habe überlegt, was wir mit unserer Gemeinde tun können, wie ich die Kinder- und Jugendarbeit fördern kann. Ich habe mich mit den Jugendlichen getroffen, habe mich mit ihnen zusammengesetzt und habe viele schöne Momente erlebt. Aber dann kam ich an bestimmte Situationen, Momente in meinem Leben, in meinem Dienst als Prediger. Ich bin ganz ehrlich, wo ich mir die Frage gestellt habe, was mache ich eigentlich? Da besuche ich einen jungen Menschen, fast wöchentlich, über 2 Jahre und muss zusehen, wie dieser Mensch vor die Hunde geht. Entschuldigung, diese Formulierung. Ich muss zusehen, wie ein Mensch, um den ich mich versucht habe zu bemühen, zu kämpfen, der sich eigentlich für Jesus auch schon entschieden hat, wie ich zuschauen muss, wie diese Person weggeht von Gott. Wie sie ein normales, weltliches Leben führt, im Sinne von Alkohol und dann auch noch Drogen, bis hin zu Heroin. Und das muss ich zusehen. Dann frage ich mich, was mache ich eigentlich? Und dann gibt es diese Situation, wo ich den Segen, den ich schon oft gespürt habe, aber in dem Moment nicht mehr sehe. Und dann grabe ich und grabe ein Loch und ich weiß nicht wofür. Dann fühle ich mich wie ein Mensch, der einfach nur ein Loch buddelt. Mir hat mal jemand gesagt, Martin, wenn du als Prediger anfängst, dann ist es wichtig, dass du dort, wo du bist, versuchst, deine Fußspuren zu hinterlassen. Dieser Gedanke, der hat mir richtig Mut gemacht. Denn ich glaube, es ist wichtig und gut, große Visionen zu haben und Träume und Ziele. Da spricht gar nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Aber es ist auch wichtig und ganz wichtig, und wir dürfen das nicht vergessen, auch auf die Kleinigkeiten zu achten und Wert zu legen. Wer sind wir, dass wir sagen, dass etwas nur dann rentabel ist, wenn das und das passiert? Sondern ich glaube, dass es wichtig ist, auf Gottes Wort zu vertrauen, in seine Nachfolge zu sein und ihn zu überlassen, was mit dieser Grube am Ende geschieht. Gott möchte dich und möchte mich und uns bitten, für ihn Gruben in unserem Leben zu graben. In meinem Leben war das massiv, dass ich mit jungen Menschen getroffen habe, dass ich versucht habe oder dass ich ihnen Bibelstunden gegeben habe, dass ich sie zur Taufe geführt habe. Aber diese Gruben, die waren oft ganz klein. Einfach mal ein Hausbesuch. Manchmal ist eine Grube ein Telefonat. Manchmal ist eine Grube, die ich grabe, ein gutes Wort, vielleicht eine SMS oder eine Postkarte an einen, der schon lange nichts mehr von mir gehört hat, aber ein Signal, dass ich an ihn jetzt denke. Und dann gehe ich dann nach Hause und gehe weg und ich weiß gar nicht, was mit dieser Grube passiert. Ich weiß nur, ich habe diese Grube für Gott gegraben und ich überlasse es ihm, was damit passiert. Denn Gott ist dafür verantwortlich, dass diese Grube mit Wasser gefüllt wird. Ich habe geglaubt, ich sehe nicht richtig, als ich vergangene Woche im Internet, Facebook, ja, viele von euch kennen das, plötzlich eine Nachricht bekomme von genau dieser Person, die ich vor vielen Jahren ganz oft besucht habe und die ganz weit weggegangen ist und ganz schlimme Drogen genommen hat, die mich plötzlich wieder kontaktiert, mich fragt, wie geht's dir? Und dann nur noch so diesen Satz schreibt, ja, mir geht's auf die Frage, wie es ihr denn geht. Ja, mir geht's nicht gut. Ich muss wohl gerade büßen wegen der Dinge, die ich in meiner Vergangenheit getan habe. Es hat mich tief berührt, weil ich mir die Frage gestellt habe, wieso schreibt diese Person mir in ihrer Situation, in der sie sich jetzt gerade befindet? Aber sie hat mir geschrieben, weil offensichtlich dort etwas entstanden ist, weil sie sich an diese Gruben erinnert, weil sie weiß, dass ich für sie da war. Und dass ich auch für sie da bin, wenn sie mich braucht. Ich will euch damit Mut machen. Ich denke, am Anfang ist es vielleicht schwierig, sich vorzustellen, dass wir in unserem Leben einfach nur Gruben graben sollen, kleine Löcher. Und es Gott überlassen müssen, was passiert. Aber am Ende ist es doch ein großer Segen. weil Gott derjenige ist, dafür verantwortlich ist, dass diese Gruben gefüllt werden und nicht ich. Und es erleichtert mich, denn Gott segnet und der Heilige Geist segnet das, was ich tue und nicht ich bin verantwortlich für das, was am Ende passiert, sondern Gott ist es, der mich als sein Werkzeug verwendet und benutzt. Mit diesem Gedanken, liebe Geschwister, will ich euch einfach Mut machen. Ich will euch Mut machen, euch nicht, seid nicht irritiert oder seid nicht traurig für die vielen Dinge, die vielleicht nicht passiert sind, sondern ich möchte euch ermutigen, zu beten für Menschen. Ich möchte euch ermutigen, an andere Menschen zu denken. Ich möchte euch ermutigen, auf Leute zuzugehen. Vielleicht gibt es auch hier Geschwister, die schon so lange nicht mehr da waren, die man vielleicht schon vergessen hat, aber die noch irgendwo existieren. Sie anzuschreiben und wenn es eine Postkarte ist, ein Anruf, Kleinigkeiten zu tun und dann mal schauen, wie dieses Loch, diese Grube gefüllt werden kann. Ich möchte weiterlesen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. 2. Könige, Kapitel 3, Abvers 20. Und da heißt es: Und es geschah am Morgen zur Zeit, da man das Speisopfer opferte, siehe, da kam Wasser aus der Richtung von Edom her und das Land füllte sich mit Wasser. Und als alle Moabiter hörten, dass die Könige heraufgezogen waren, um gegen sie zu kämpfen, da wurden sie zusammengerufen von jedem an, der das Schwert umgürten konnte und darüber, und sie stellten sich an der Grenze auf. Und als sie sich früh am Morgen aufmachten und die Sonne über dem Wasser aufging, da sahen sie die Moabiter das Wasser gegenüber rot wie Blut. Und sie sagten, das ist Blut. Ganz sicher haben sich die Könige bekämpft und sich gegenseitig erschlagen. Nun auf zur Beute Moab. Als sie aber zum Lager Israels kamen, da erhob sich Israel und sie schlugen die Moabiter, dass sie vor ihnen flohen. Israel aber drang ins Land ein und schlug Moab vernichtend. Versteht ihr, was da passiert? Das ist ja kurios. Was für eine Geschichte. Die Israeliten und dieses Volk Israel, Juda und die Edomiter, sie buddeln und graben Löcher. Sie vertrauen darauf. Sie wissen nicht wieso, sie wissen nicht, was da wirklich passiert, aber sie machen es. Sie graben Grube an Grube, viele Kleinigkeiten, viele kleine Gruben. Aber am Ende ist es ein Tal mit vielen kleinen oder größeren Löchern. Und am nächsten Morgen, als die Moabiter kommen, da sehen sie an dem Land auf einmal dieses Tal und sehen, dass da plötzlich Blut dort ist. Und zwar deshalb, weil Gott diese Gruben gefüllt hat mit Wasser und das gegenüberliegende, das Morgenrot, dieses Wasser rot gefärbt hat. Und Gott hat dadurch den Menschen, den Edomitern gezeigt, nicht den Edomitern, den Moabitern gezeigt, schaut mal, das ist doch jetzt hier Blut. Und so dachten sie, hey, wir müssen uns ja gar nicht mehr anstrengen, haben ihre Waffen liegen lassen, sind dorthin gerannt und dachten, wir müssen uns nur noch die Beute schnappen. Und durch diese Täuschung und durch dieses Wunder Gottes konnte Gott seinen Menschen und seinem Volk, die ihn um Rat gefragt hat, helfen. Ich finde das fantastisch. Und ich finde das ein gutes Zeichen, eine gute Lektion für unser Leben. Geschwister, vertrauen wir darauf, dass wir einfach durch die Dinge, die wir tun können, und wenn sie manchmal auch banal und klein erscheinen, dass Gott das zu etwas Großem machen kann. Lasst uns für andere Menschen da sein, lasst uns für Menschen beten und lasst uns an andere Menschen denken und dadurch unsere Gruben graben. Gruben graben wir auch durch andere Dinge, zum Beispiel in der Mitarbeit in unseren Gemeinden hier, durch die Kinder- und Jugendarbeit, durch das Bibelgespräch, durch die Zeit, die man investiert, durch das, was man tut, vielleicht sogar das Reinigen der Räumlichkeiten, wo man sich manchmal denkt, was kann ich denn schon für Gott tun? Was kann ich denn für Gott machen? Ich glaube, dass es einen ganz großen Wert hat und dass Gott uns alle aufruft, das zu tun und dass er das segnen wird und diese Gruben auch füllt. Liebe Geschwister, diese Geschichte, die geht da noch weiter. Ich möchte jetzt nicht ins Detail mehr gehen, sondern ich möchte zum Punkt kommen, möchte jetzt abschließen. Aber trotzdem ist diese Geschichte, wie sie noch weitergeht, ganz spannend im Vergleich zu dem, was in dieser Stele, die ich anfangs erzählt habe, berichtet habe, was dort geschrieben steht. Denn in dieser Stele wird berichtet von diesem großen Siegeszug der Moabiter. Und hier in dieser Geschichte, ihr könnt das, macht das, kann ich euch nur empfehlen, mal weiterlesen, wird darüber berichtet, dass sie auf einmal hinkommen und das Volk und die Völker, dass sie den König bedrängen und dass sie ihn umzingen und der König eigentlich nichts mehr hat, außer eine Waffe, eine Möglichkeit, nämlich auf der Zinne des Turmes seinen eigenen ältesten Sohn zu opfern für seinen Gott. Und die Geschichte, und das ist ja schon kurios, muss ich sagen, die Geschichte geht so weiter, dass die Könige das sehen und sie davon so angewidert sind, dass sie es so schlimm finden, dass sie sich umdrehen und weggehen. Als ob sie mit sowas einfach nichts zu tun haben wollen. Und diese Geschichte, dieses Ereignis scheint dieser moabitische Gott, dieser König, dieser Mesha in seiner Stele als Siegeszug ausgelegt zu haben. Ganz spannend. Liebe Geschwister, ich möchte euch ermutigen, möchte euch Mut machen in eurem Leben, in eurem Dienst, die Schaufeln und manchmal auch die Löffel in die Hand zu nehmen und für Gott diese Gruben zu graben, in diesen Dingen, die ihr tun könnt. Und wenn es das Gebet ist, dass ihr sprechen könnt. Und lasst uns darauf vertrauen, dass Gott derjenige ist, der das segnen wird und dass er derjenige ist, der diese Gruben füllt.